persönlich finde es am sinnvollsten zu sagen, Musikgeschmack ist unsere Einstellung zu allen möglichen Arten von Musik, die so etwas wie die Summe unserer Erfahrungen mit aller möglichen Musik ist und auch den Wertungen und den Kontexten zur Musik, die wir mitbekommen. Also es ist schon so etwas wie meine Einstellung des Mögens oder Nichtmögens, Schätzens, Nichtschätzens oder mich nicht dafür interessieren, für das ganze Spektrum an Musik. Es gibt eine Unterart davon, wo man sagt, Musikgeschmack ist eigentlich unser musikbezogenes Auswahlverhalten. Also die Musik, also welche Musik ich wann tatsächlich auch höre. Ich meine, wir wissen alle, es gibt viele Menschen, die sagen vielleicht, sie mögen Klassik, wenn man sie nach ihrem Musikgeschmack fragt, weil sie davon ausgehen, dass sie damit auch eine Aussage über einen höheren sozialen Status machen. Aber wenn man dann auf ihre Playlists guckt, spielt Klassik da vielleicht gar keine große Rolle. Insofern macht es Sinn, zwischen Einstellung und Verhalten zu unterscheiden.
Nun stellt sich mir die Frage, wenn die Musik sowas ist, was zum einen subjektiv entsteht, aber durch äußere Einflüsse, wie macht man das Ganze denn messbar? Oder vielleicht ganz konkret auf Ihre Forschung, wie sind Sie da empirisch rangegangen?
Also ich setze eben daran an, dass ich denke, okay, wir können über unseren Musikgeschmack als Einstellung berichten oder wir können Verhalten messen, erheben, protokollieren. Und genauso haben wir es gemacht. Wir haben auf einer Seite machen wir wirklich Umfragen, wo dann Fragen kommen, wie sehr mögen Sie die folgenden Musikrichtungen, gar nicht sehr, irgendwo dazwischen. Dann habe ich eine Einstellung gemessen, das, was die Leute mir meinen, berichten zu wollen über ihre Vorlieben zu bestimmten Arten von Musik. Ich habe sie auch gefragt, wie häufig hören sie dieselben Stile, gibt es schon interessante Diskrepanzen. Und dann können wir aber tatsächlich mit modernen Methoden auch im Grunde lückenlos mitprotokollieren, welche Musik die Menschen so den Tag über hören. Ein Doktorand von mir, Fabian Greb, hat das gemacht, der hat einfach auf Smartphones eine entsprechende App installiert und wenn die Leute dann bereit waren, sich da auch so mitprotokollieren zu lassen, dann ging das über ein paar Wochen und dann hat man wirklich ein sehr präzises Bild von dem, was die Menschen wann hören.
Jetzt haben Sie vor allem untersucht, was die Menschen hören, wie es das Verhalten, also das Musikhörverhalten der Leute ist. Das ist vielleicht aber noch nicht unbedingt die Frage, was ist gute Musik? Haben Sie die Leute danach gefragt, was für Sie gute Musik ist?
Ich würde tatsächlich die Frage nach dem Musikgeschmack nicht auf die Frage verengen, nach guter oder schlechter Musik. Wir hören die Musik, die wir mögen, nicht, weil wir denken, das ist oder nicht unbedingt, weil wir denken, das ist jetzt die einzig gute Musik oder die beste Musik, sondern weil wir sagen, von der Vielfalt der Musiken, die da so in der Welt sind, sagt uns die am ehesten zu. Die Frage nach guter Musik ist eher eine, die man mit einem ästhetischen Werturteil trifft. Das hat was mit Geschmack zu tun, aber ich finde es sinnvoll, das zu trennen. Ja, die gute Musik, die liegt tatsächlich auch nicht in den musikalischen Eigenschaften selbst begründet, sondern das legen Ästhetiken fest. Also heute hält man anderes für gut an Musik als in der Romantik oder in der Antike. Und deswegen würden wir jetzt nicht sagen, die romantische Musik, wo sie unseren ästhetischen Vorstellungen nicht mehr entspricht, ist deswegen irgendwie objektiv schlecht. Also ich würde sagen, es gibt nicht sowas wie etwas objektiv Gutes im Bereich der Kunst, sondern es sind immer wir Menschen, die wir Kriterien entwickeln, von denen wir sagen, das hat jetzt zu gelten und danach bewerten wir diese Kunstgegenstände oder eben auch Musikstücke. Aber das ändert sich alle Nase lang und dann gilt eben wieder etwas anderes als besser oder schlechter. Also das wäre dann sowas, wenn Sie wollen, sowas wie der Geschmack einer Epoche oder eines Stils oder einer Kultur. Also der Rahmen für den individuellen Musikgeschmack, aber nicht dasselbe.
Wenn Sie jetzt sagen, gut, es gibt unterschiedliche Musikgeschmäcker und wir können in der Kunst schlecht eine objektive Skala, sag ich mal, einsetzen, wie man etwas gut bewertet, nur ist aber gerade die Musik, könnte man ja auch sagen, hat was mit Harmonielehre zu tun, mit Notenlehre. Manche sagen, Musik ist Mathematik. Gibt es für Sie eine absolute, qualitative, gute Musik, wo man sagt, okay, die ist einfach absolut rein?
Tatsächlich würde ich sagen, nee. Es gibt ganz viel Musik, die jetzt nach den Regeln der Harmonielehre völlig fehlerlos ist, die sie aber vielleicht langweilig finden oder wo sich auch da wieder die Urteile sehr ausdifferenzieren und aufspalten. Da bin ich dann doch zu sehr Kulturwissenschaftlerin, dass ich sagen würde, gerade in Bezug auf vom Menschen gemachte Objekte gibt es nichts außerhalb der Menschen und ihrer Wahrnehmung liegende absolute Qualitätskriterien. Wir entscheiden, wie Musik gemacht werden soll und wie wir sie beurteilen. Und wir können unsere Urteilskriterien jederzeit beliebig ändern als Gruppen von Menschen.
Das ist interessanterweise auch ein bisschen das, was bei unseren Umfragen hier in der Redaktion durchgeleuchtet hat, dass es viel um Gefühl und Emotionen geht, dass egal wie unterschiedlich der Musikgeschmack ist, so ein situativer Moment auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also wie fühle ich mich gerade, welche Musik höre ich, aber auch so, was verbinde ich damit? Und dann kommen teilweise ganz lange Geschichten. Wie haben Sie das erlebt in Ihrer Forschung? Welche Rolle spielt denn die eigene Sozialisierung, wenn wir über unseren Musikgeschmack sprechen?
Entscheidend. Die ist die Art und Weise, wie Musik zustande kommt. Also Sozialisierung ist ja dann der Weg, auf dem wir überhaupt mit Musik in Kontakt kommen, mit dem Elternhaus, mit Freunden, mit ersten Lieben, mit bestimmten Reisen, Aufenthalten, Städteaufenthalten verbunden ist. Und wir können ja nur Musik mögen, die wir mal kennengelernt haben. Das ist schon mal das Erste. Und wir lernen die Musik eben in bestimmten Kontexten kennen und so etwas färbt darauf ab. Und Musik, die wir mit besonders geliebten Menschen verbinden oder die wir eben in einer Zeit wie Kindheit und Jugend kennengelernt haben, da können wir meist gar nicht anders, als die zu mögen. Und solche intensiven biografischen Erlebnisse mit einzelnen Musikstücken, da haben wir auch einige Forschung zu gemacht. Das ist wirklich, wie Sie sagen, sehr beeindruckend, wie detailliert sich Menschen an intensive Musikerfahrungen erinnern, wie prägend die sein können für den eigenen Musikgeschmack und geradezu für die eigene Identität.
Das klingt für mich dann doch relativ deterministisch, als wäre unser Musikgeschmack nur die Summe der Musik, die wir quasi erlebt und irgendwie für gut befunden haben. Also kann man daraus auch ausbrechen und wenn ja, wie?
Ja, tatsächlich. Also es ist nicht die Summe, sondern eben immer nur eine Auswahl der Musik, mit der wir in Kontakt gekommen sind. Wie ganz genau diese Auswahl zustande kommt, weiß man noch nicht. Aber wir können da ausbrechen, das ist das, was wir bei uns in den Forschungen Schlüsselerlebnisse nennen. Meine, wir kommen den ganzen Tag, wenn wir so durch die Stadt gehen und rumreisen und ins Restaurant gehen und so mit Musik in Kontakt, mit Musik, die wir kennen und mit Musik, die wir nicht kennen. Und bei manchen dieser Erlebnisse mit Musik, die wir noch nicht kennen, können wir plötzlich so intensiv darauf reagieren, die so toll und begeisternd finden, dass uns das nochmal völlig neue Türen in andere musikalische Welten entwickelt. Und das ist dann weniger so Sozialisation durch Elternhaus und die eigene soziale Schicht, weil diese Musiken eben von überall herkommen können und heute mit den Möglichkeiten des Internets sowieso nochmal verstärkt. Und das sind schon so Momente, das haben unsere Forschungen gezeigt, wo Menschen oft auch mit Musik in Kontakt kommen, die sie jetzt von ihrer eigenen sozialen Herkunft her gar nicht naheliegen würde als Teil ihres Musikgeschmacks, die sie aber wie gesagt als so toll erleben, dass sie sich da einfach drüber hinwegsetzen und jetzt eine ganz andere Art von Musikgeschmack aufbauen.
Das ist natürlich auch irgendwie die Freiheit, die wir hier in der modernen Welt haben. Ich denke, vor noch, weiß nicht, 200 Jahren war das noch eine ganz andere Geschichte. Da hatte man wahrscheinlich einen viel engeren Musikhorizont. Nochmal auf Ihre Forschung hingehend. Ich fand es interessant, dass Sie geschrieben haben, dass Sie eine Herangehensweise quasi aus verschiedenen wissenschaftlichen Teilbereichen nehmen. Also, dass man rangeht von Historik, von Soziologie und Neurowissenschaft. Warum diese Herangehensweise von verschiedenen Ecken?
Weil ich doch stark die Empfindung habe, dass jedes einzelne Fach für sich ein so facettenreiches Phänomen wie Musikgeschmack nicht hinreichend beschreiben und schon gar nicht erklären kann. Und ich brauche beispielsweise die Musikgeschichte, um überhaupt zu wissen, Musikgeschmäcker ändern sich, Musikgeschmack ist nichts, was natürlich vorliegt, sondern wie Sie gerade auch gesagt haben, wir brauchen ein bestimmtes Spektrum, aus dem wir überhaupt wählen können. Wenn in einer Kultur nur eine Art von Musik gespielt wird, macht die Frage nach Geschmack gar keinen Sinn, ne? Also dafür brauche ich die Musikwissenschaft auch, um Musik sinnvoll zu kategorisieren. Das können die Nicht-Musikwissenschaftler nicht immer so gut. Ich brauche die Soziologie, weil, wie wir gerade festgestellt haben, Musikgeschmack offenbar viel mit sozialer Gruppenzugehörigkeit zu tun hat. Also da muss ich in der Lage sein, diese Gruppen zu identifizieren und auch sonst irgendwie beschreiben zu können. Und die Psychologie ist nützlich, weniger die Neurowissenschaft, wir machen das eher noch auf dem Level der rein Psychologie, weil Musikgeschmack offenbar nicht nur diese sozialen Komponenten hat, sondern auch etwas zu tun hat mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen von Menschen, so wie Offenheit für neue Erfahrung, je offener, desto breiter der Musikgeschmack zum Beispiel. Also all diese Zugänge können mir helfen, entweder Musikgeschmack sinnvoll zu erheben und zu konzeptualisieren oder auch ihn zu erklären in Bezug auf Faktoren, die zu ihm beitragen.
Nach Ihrer Erhebung, sage ich jetzt mal, oder nach der empirischen Phase kommt ja normalerweise in der Wissenschaft die Phase, okay, wir schauen, was wir für Ergebnisse haben und wie wir ein sinnvolles Bild daraus bekommen. Wie haben Sie das gemacht? Gab es ähnlich einer soziologischen Studie Gruppen von Leuten, die Sie einteilen konnten? Oder wie geht man mit dieser Masse an Ergebnissen jetzt um?
Wir machen eine ganze Reihe von Studien zu dem Thema. Insofern ist es jetzt ein bisschen schwer, eine einzige Antwort darauf zu geben, aber ich habe beispielsweise eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage zum Musikgeschmack in Deutschland gemacht, wo ich erstmals nicht nur gefragt habe, nach wie sehr lieben Sie Jazz, Rock, Pop, Klassik, Hip-Hop, das ist so das, was üblicherweise passiert, sondern ich habe auch nach Substilen gefragt im Bereich von Klassik, von Rock, von Metal. Und da haben wir dann beispielsweise geguckt, wir haben uns alle Leute genommen, die gesagt haben, ja, ich mag Klassik und ja, ich mag Metal. Da hatten wir also zwei Gruppen von Klassik-Fans und Metal-Fans und haben dann mal geschaut, aufgrund derer Antworten auf der Substilebene, ob sich da nochmal Subgruppen ergeben. Weil ich mir schon dachte, nicht jeder, also Klassikfans sind nicht alle gleich, ne, in ihrem Geschmacksspektrum. Und tatsächlich hat sich das ergeben. Ich glaube, wir hatten dann 5 Gruppen von Klassikfans und die einen mochten irgendwie quasi alles an den Substilen. Die zweite Gruppe mochte eigentlich nicht so richtig außer Musical. Und dazwischen gab es dann sehr ausdifferenzierte Geschmäcker. Die einen mochten eher Vokalmusikgattungen, Oper, die anderen gingen eher in Richtung Instrumentalmusikgattungen. Und das war beispielsweise mal ein Ergebnis, wo wir doch zu differenzierteren Aussagen gekommen sind, als die Forschung das bislang so gesehen hat. Bei Metal-Fans haben wir auch 3 oder 4 Typen rausbekommen. Und das, solche Gruppen kann man nicht identifizieren, wenn ich nur sage, ah, das sind alles Metal-Fans und nach mehr frage ich gar nicht. Ne?
Naja, es ist ja auch üblich, innerhalb einer Szene sehr lang anhaltende Streitigkeiten über den wahren Metal zu führen. Genau. Das ist zumindest das, was ich so erlebt habe. Genau. Also, dass man sich dann nochmal abgrenzt. Überhaupt, das Abgrenzen ist so eine Sache, die mit Musik gerade in der Jugend ja immer ganz sehr funktioniert. Und Sie haben es schon mal angesprochen, dass es ein bisschen eine Diskrepanz gibt zwischen so einer Erzählung, also ich höre das und das und ich bin so und so sozialisiert, und dem eigentlichen Konsum. Wie kommt es zustande? Ist es vielleicht was, wie wir uns selber sehen wollen?
Das spielt sicher auch eine Rolle. Und es ist allerdings in der Psychologie ein in vielerlei Feldern beobachtetes Phänomen, dass eben die Einstellungen von Menschen und ihr Verhalten auseinanderdriften. Und das Reden über Musikgeschmack erfüllt halt manchmal eine andere Funktion als das konkrete Musikhören. Wenn ich über meinen Musikgeschmack rede, wie Sie sagen, will ich mich abgrenzen von anderen oder als jemand Bestimmtes zeigen letztlich. Ne? Wenn ich aber Musik höre, will ich damit vielleicht ganz andere Funktionen erfüllen.
Die da wäre zum Beispiel?
Mir die Langeweile zu vertreiben, wenn ich reise, meine Stimmung aufheitern, also mich todtraurig machen und mein Liebeskummer genießen, mit anderen zusammen sein. Seit Musik so omnipräsent ist und digital und überall verfügbar, sieht man schon, dass Menschen sehr virtuos damit umgehen, jede beliebige Lebenssituation mit einer dazu passenden Musik zu erfüllen. Und entsprechend führt sowas dann auch durchaus zu einer teilweise einer Erweiterung der Musikbereiche, aus denen man auswählt und die man vielleicht tatsächlich in so einem Geschmacksfragebogen gar nicht als präferierte Musik ankreuzen würde. Aber bei einer lustigen Party mit Freundinnen ist Schlager plötzlich vielleicht super, während mir das sonst peinlich wäre zu sagen, ich höre Schlager, ne? Oder ich mag Schlager.
Jetzt haben wir ganz viel über Soziologie, ein bisschen über Psychologie geredet und relativ wenig über die Historik. Haben Sie oder gibt es bei Ihnen eine Forschung, die quasi genau das untersucht? Wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, dass wahrscheinlich noch vor 100 Jahren ein extrem geringer Musikhorizont geherrscht hat und mittlerweile Musik fast omnipräsent geworden ist. Wie beeinflusst das denn unser Musikverhalten allgemein?
Es gibt uns Chancen und es stellt uns vor Herausforderungen. Es ist natürlich viel leichter in einem beschränkten Musikfeld sich zu orientieren. Und wenn ich plötzlich die Musik aller Zeiten und aller Völker zur ständigen Verfügbarkeit habe, dann denke ich auch erstmal um Himmels Willen, was für ein Überangebot, wie soll ich denn daraus das finden, was mir wirklich gefällt? Und deswegen greifen wir dann eben zu irgendwelchen Vorschlagsalgorithmen bei Spotify und sind dankbar für Tipps von Freunden und Bekannten, weil wir uns in dieser Überangebot sonst kaum zurechtfinden können.
Da sprechen Sie auch gleich was an, was auch immer wieder die Frage kommt, überlassen wir immer mehr Algorithmen, überlassen wir künstlichen Intelligenzen immer mehr für uns auszusuchen. Ist das für Sie ein Forschungsschwerpunkt?
Das ist noch keiner. Das kann sich sicherlich noch entwickeln in den nächsten Jahren.
Generell glaube ich, das Feld des Musikgeschmacks ist genauso weit wie das Feld der Musik generell und natürlich auch die Forschung dazu. Für Sie, was steht gerade an forschungsmäßig, in welche Richtung geht es bei Ihnen gerade?
Also ich würde mir zum Beispiel einerseits wünschen, dass wir Musikgeschmacksforschung auch noch in anderen Regionen der Welt machen als immer nur in Westeuropa und Nordamerika, um auch mal zu gucken, wie ist das auch in anderen Kulturen überhaupt ein Thema und anhand welcher sowohl musikalischer Eigenschaften und Kategorien wie sozialer Gruppen oder menschlicher Gruppen sortiert sich das da. Und eine andere Sache, die ich total spannend finde, ist, ich habe von diesen Schlüsselerlebnissen berichtet. Und wir können nicht erklären, warum Menschen plötzlich auf diese oder jene Musik so anspringen. Es ist wie Liebe auf den ersten Blick zu beschreiben, das Leute oft. Und da die psychologischen Mechanismen so einer Passung zwischen Musik und Individuum herauszufinden, das wäre auch noch.